Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power Brains. Mein Name ist Daniel Herzog und ihr hört den Podcast, mit dem ihr euer Angeberwissen rund um das Thema Sporternährung aufpolieren und damit dann auf der nächsten Party ordentlich glänzen könnt und der euch einzigartige Einblicke in das Leben großartiger Sportler und Sportlerinnen liefert. Das Ganze natürlich wieder hier in unserem bewährten Sporternährungsquiz. So, wie läuft das Ganze ab? Es gibt ein kurzes Warm-up. Wir lernen unseren Gast erstmal genauer kennen. Und dann geht's rein ins Workout. Das besteht aus drei Quiz-Elementen: Start, Halbzeit und Zielgerade, jeweils zwei Runden. Und am Ende im Cooldown schauen wir, wie viele Punkte sind es denn geworden? 24 gibt's insgesamt. Wie viel kommt in den großen Powerbar-Spendentopf? Und wie hoch fällt der Powerbar-Gutschein aus? So, dann kommen wir zu unserem Gast. Und der ist quasi ein gläserner Athlet. Und das sogar ganz freiwillig. Das werden wir gleich erklären. Er hat sehr früh angefangen, quasi als er schwimmen, Radfahren und laufen konnte, mit 5 Jahren den ersten Triathlon absolviert, mit einem respektablen 3. Platz direkt auf dem Treppchen gefinisht. Und weil das direkt so gut, Achtung Wortspiel, funktioniert hat, ist er einfach dabei geblieben und ist mittlerweile der Rising Star am deutschen Triathlon-Himmel. Er ist nämlich unter anderem deutscher Meister, Europameister und Vize-Weltmeister auf der Mitteldistanz. Obwohl er eigentlich ein unglaublich fairer Athlet ist, bezeichnet er sich selber als Egoist. Und ohne einen guten Kaffee am Morgen geht bei ihm erstmal gar nichts. Und allein das macht ihn doch schon mal unheimlich sympathisch. Herzlich willkommen bei Power Brains, Frederik Fred Funk.
Ja, vielen Dank, Daniel, für das super Intro. Ja.
So, jetzt bleiben wir beim Kaffee. Also was muss der haben, damit er gut ist?
Oh, also ja, ich habe jetzt schon, würde ich sagen, eine Kaffeemaschine und eine Mühle, die zusammen deutlich teurer sind als ein gutes Auto.
Ganz kurz dazu, ich habe irgendwo, ich weiß nicht, ob es von irgendeinem Sponsor gibt es ein Video von dir, wo du dieses Ding, glaube ich, ganz neu hast, diese Kaffeemaschine, und du sollst einen Kaffee machen. Das war mit das Lustigste, was ich jemals gesehen habe.
Das war sogar noch meine alte Kaffeemaschine, ja, aber das war so eins meiner ersten Videos mit dem Kanal von Pushing Limits, ja, wo wir so ein Barista-Kurs quasi gemacht haben und das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben. Also ja, kann ich nur empfehlen. Das war auf jeden Fall ja wirklich ein sehr lustiges Video. Ja, aber nee, der Kaffee, ja, ich bevorzuge so einen doppelten Espresso oder Cappuccino mit doppelten Espresso, wird ja auch oft Flat White genannt.
Wichtige Frage, heute schon Kaffee gehabt?
Natürlich, ja, zwei schon.
Sehr gut, dann können wir starten und gehen ins Warm-up. Warm-up. Fred, es gibt den wunderschönen Satz von dir: Ich bin sehr ehrgeizig, aber gleichzeitig auch ziemlich faul. Wie passt das zusammen und wie kann man mit dieser Einstellung Profi-Triathlet werden?
Ja, das ist eigentlich echt ganz, ganz interessant, weil ich habe halt eben diese eine Leidenschaft, die ist Triathlon-Sport, und der ordne ich so alles in meinem Leben eigentlich unter. Also es ist wirklich 24/7 ist für mich Triathlon. Also auch wenn ich zu Hause bin, ist für mich dann die Nummer 1 Priorität regenerieren und bestenfalls dann essen oder auf der Couch liegen, eins von beiden. Dementsprechend bin ich in allen anderen Sachen, wo ich vielleicht auch mal meine Verlobte ein bisschen mehr unterstützen könnte, extrem faul.
Die aber auch Triathletin ist, also die weiß zumindest,
genau, wie es funktioniert. Ich bekomme da auch den vollsten Support. Sie ist mir auch nicht böse, wenn ich mich dann vor ein paar Pflichten da drücke. Aber ja, gerade was das angeht, bin ich faul oder beziehungsweise dann nicht so begeistert, wenn ich hier und da auch, wenn ich nicht drum rumkomme, auch mal irgendwas machen zu müssen oder sie da unterstützen muss. Was natürlich auch absolut okay ist und auch dazu gehört. Man kann sich nicht vor allen Pflichten im Leben dann am Ende drücken. Für mich ist halt eben Triathlon die Nummer 1 und da bin ich einfach extrem ehrgeizig und wirklich auch im Training will ich immer alles aus mir rausholen. Und da bin ich wirklich das komplette Gegenteil von faul, während ich dann wirklich in allen anderen Phasen des Lebens dann eher faul bin, aber auch halt auch, weil ich dann einfach regenerieren will und wiederum die Energie dann für Triathlon und fürs Training aufbewahren will.
Ja. Sag schon, du ordnest Triathlon alles unter. Ja, das ist die absolute Nummer 1. Die Verlobte ist natürlich die Nummer 1, ne, an dieser Stelle. Genau, muss mal ganz kurz nochmal hervorheben. Du hattest ja auch nie eine andere Wahl als Triathlon, oder? Also bei den Eltern, beide Profi-Triathleten, Heike, Harald, also eigentlich der Weg war vorgezeichnet. Gab es jemals eine andere Idee?
Ja, auf jeden Fall. Also nee, das ist eigentlich gar nicht so, wie man jetzt denkt, oder wie du jetzt sagst. Also ich finde, dafür habe ich schon mal extrem zu meinen Eltern hochgeschaut, dass die haben mich nie irgendwie gezwungen oder von mir jetzt nie irgendwie erwartet, dass ich dann irgendwie Triathlon mache. Also klar, sie haben mal Triathlon gemacht und die haben das Ganze auch einfach, also sie waren ja nie Vollprofis, sie haben immer Vollzeit studiert und dann Vollzeit gearbeitet. Also sie hatten mal eine Profilizenz, sodass sie quasi als Profi starten können, um halt eben Preisgeld und so zu verdienen. Aber ja, so für die war jetzt zum Beispiel nie Triathlon die Nummer eins Priorität, wie es jetzt bei mir so ist. Und ja, dann habe ich eben auch zwei Geschwister. Und ja, mir und meinen Geschwistern haben meine Eltern einfach irgendwie, ja, so den Spaß am Sport haben sie uns beigebracht, oder Spaß an der Bewegung. Aber das war jetzt nicht in erster Linie mit Triathlon verbunden. Und ja, dementsprechend, ich habe zwar meinen ersten Triathlon mit 5 gemacht, klar haben meine Eltern mich dann da angemeldet und mich dann auch unterstützt, weil als Fünfjähriger macht mir das dann auch nicht 100% freiwillig.
Und ich glaube, sie haben ja dann auch noch dir so ein bisschen, also wenn du es mit den anderen Startern vergleichst, hast du ein bisschen mehr Equipment dabei gehabt, so, oder? Kann man das so sagen?
Bei meinem ersten Triathlon war es, glaube ich, noch nicht so. Ich glaube, ja, da hatte ich irgendwie so mein kleines Mountainbike. Ich bin, glaube ich, eine Altersgruppe über mir gestartet, weil es für Fünfjährige gab es noch gar keine irgendwie Altersklasse. Also bin ich mit Älteren gestartet. Also war dann auch mit Abstand da irgendwie der Kleinste. aber ja, ich meine, da waren die Distanzen ja irgendwie einmal irgendwie 50 Meter durch den Pool schwimmen, dann irgendwie 2 Kilometer auf dem Rad und dann irgendwie von der zweiten Wechselzone nur ins Ziel laufen, die 200, 300 Meter.
Was aber für einen Fünfjährigen schon auch nicht easy ist, ne?
aber ja, das Ganze hat dann auch so natürlich ein bisschen Fahrt aufgenommen. Also meine Leidenschaft war aber so in den Jahren und in den Jahren danach Fußball. Wie sage ich mal, bei den meisten deutschen Jungs in dem Alter. Gibt da auch so ein ganz witziges Interview vom Bayerischen Rundfunk, wo es um meine Eltern geht, beim Start der Challenge Rot. Und dann wurden meine Schwester und ich irgendwie am Tag davor so gefragt, was wir mal werden wollen. Was man eben so kleine Kinder so fragt. Und ich habe dann irgendwie ganz, ganz stolz geantwortet, Profifußballer beim 1. FC Nürnberg und bei der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, da war ich 7 oder 8 Jahre alt.
Naja, also Julian Nagelsmann hat den Kader noch nicht bekannt gegeben für die EM. Du könntest noch, ne? Also theoretisch.
Also zumindest der Traum vom Profisportler war schon immer da, auch wenn es nicht von Anfang an Triathlon war. Aber ja, genau wie du sagst, meine Eltern haben halt irgendwie so diesen Weg gezeichnet mit Triathlon und ich habe es immer extrem genossen und deswegen auch mein Weg in den Sport da gefunden. Aber während zum Beispiel keiner von meinen beiden Geschwistern den Sport jetzt noch macht, zumindest nicht professionell oder so, zumindest halt hobbymäßig. Und meine Eltern sicher genauso happy und stolz auf sie sind, wie sie auf mich sind. Also genau, da waren meine Eltern einfach schon immer ein Vorbild für mich, dass sie das einfach so gut mit dem Leben so verbinden können. Und vielleicht auch, wo ich dann eben auch noch selber viel lernen kann. Klar, ich bin wirklich Profi und bei mir ist es dann auch nochmal was anders, verdiene mein Geld mit dem Sport. Aber trotzdem von meinen Eltern lernen, wie ich das einfach mit anderen Bereichen im Leben auch super vereinbaren kann.
Und du bist eben beim Triathlon geblieben, das ist auch sehr erfolgreich. Hast gerade schon gesagt, du kommst gerade aus Girona wieder zurück. 6 Wochen, ne? Trainingslager.
Ja.
Wie war's?
Lange. Wobei man sagen muss, es gibt immer so diese bekannten Trainingslagerdestinationen, gerade für Triathleten, wie zum Beispiel die Kanarischen Inseln, so Fuerteventura, Lanzarote. Da war ich auch im Januar 3 Wochen in Lanzarote. Und da wird es dann schon mit der Zeit sehr eintönig. Und 3 Wochen können dann auch schon sehr lange sein. Und Girona ist immer so ein bisschen die Destination, wo ich auch gerne lange bin, einfach weil vor Ort ja auch so neben Triathlon Leben stattfindet, sei es mit den Cafés. Da leben halt auch einfach Leute, während man ja oft irgendwie auf den Kanarischen Inseln ist, irgendwie die Leere oder wenn da irgendwie Häuser stehen, dann sind es nur irgendwelche Ferienhäuser und die stehen gerade im Januar, Dezember, Februar, sind die leer. Und in Girona passiert halt einfach irgendwie was und diese 6 Wochen sind auch unglaublich schnell vergangen. Aber lange war es in dem Sinne, weil es einfach wirklich sehr viel und sehr hartes Training auch war. Die Saison steht jetzt wirklich kurz direkt vor der Tür. Und ja, da wurden nochmal die Feinschliffe gemacht. Und mein Körper war dann nach den 6 Wochen auch schon wirklich, wirklich am Limit. Dass ja. Ich bin heimgekommen und war dann auch erstmal 2 Tage krank.
Ja, wie man das so kennt, ne? Also, dass man dann völlig ausgepumpt ist. Hast du schon gesagt, die Saison steht vor der Tür. 14. April geht's für dich los. Singapur, T100 Series. Wie sieht der Plan bis dahin aus?
Ja, jetzt zu Hause auf jeden Fall nochmal so die letzten finalen Vorbereitungen, gerade Singapur, ich meine, hat es 30, 35 Grad, über 90% Luftfeuchtigkeit, also ist nicht unbedingt eine Destination, wo man gerne irgendwie draußen Sport macht, also geht es auch darum, sich nochmal so ein bisschen auf die Hitze vorzubereiten. Ich werde eine Woche vor dem Rennen rüberfliegen, also habe dann nochmal so 6 Tage, um mich zu akklimatisieren dort. Aber da darf man es natürlich auch nicht übertreiben, so kurz vorm Rennen dann mit der Hitze. Deswegen muss ich daheim schon auch relativ viel Indoor trainieren. Ventilator aus, Fenster zu und noch irgendwie eine Wind- oder Regenjacke anziehen.
Also das machst du wirklich dann im Hotelzimmer, oder wie?
Zu Hause dann.
Zu Hause?
Schon, genau. Ja. Haben wir schon zum Protokoll zur Hitzevorbereitung.
Geil.
Er ist relativ interessant. Ich habe da auch so einen Sensor, der quasi meine Körperkerntemperatur messen kann. Und da muss ich quasi so einen gewissen Punkt erreichen und dann irgendwie so 38,5 Grad Körpertemperatur einfach so ja. mich quasi bewegen, so dass ich da.
Also quasi Fieber simulieren, oder?
Genau, so ungefähr, ja, genau. Dass sich der Körper da einfach so ein bisschen anpassen kann und ja, da kann man das Ganze natürlich auch nochmal wissenschaftlich erklären mit Blut, Plasma etc., aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Thema des Podcasts und dafür kenne ich mich dann auch noch ein bisschen zu wenig aus und mache dann einfach nur das, was mir mein Coach sagt.
Das ist völlig richtig. Thema ist nämlich Sporternährung. Ja? Du hast gesagt, Ernährung ist die 4. Disziplin des Triathlon. Erklär uns das.
Ich meine, es gibt ja im Triathlon verschiedene Distanzen. Ich habe ja früher auch erstmal nur so Sprintdistanz gemacht, gerade so Jugend-Junioren. Und da spielt es eigentlich noch keine so große Rolle. Ich meine, die Rennen sind unter einer Stunde. Da nimmt man dann mal irgendwie auf dem Rad ein Gel oder hat so ein bisschen Pulver in der Flasche drin. Dann eine olympische Distanz, das Doppelte, also knapp unter 2 Stunden. Da ist schon eher mal zumindest wichtig, dass man mal was nimmt. Aber jetzt auch noch nicht was und wie viel, ist dann ein bisschen individuell und auch noch nicht so. Aber jetzt auf der Mitteldistanz, dann nochmal das Doppelte oder 100 Kilometer Distanz, das sind dann halt schon über 3 Stunden und da muss man halt wirklich schauen, dass man die Energie auch reinbekommt, dass man da nicht hinten raus explodiert, wie es auch schon vielen Profis passiert ist. Und mir auch schon, aber ja, aus Fehlern lernt man und dann muss man seine Ernährungsstrategie natürlich immer anpassen. Und ja, da muss man schauen, dass man wirklich das auch im Training simuliert, trainiert und dann auch, dass man auch im Wettkampf von Anfang an da Ernährung on top ist. Und dann bei der Langdistanz, was ich noch nicht mache, wo dann die Rennen 8 Stunden dauern, ist es natürlich dann nochmal umso wichtiger.
Ja, einer, der das macht, das ist Sebi Kienle, eins deiner großen Vorbilder. Ich glaube, du hast die Folge mit ihm auch gehört. Das heißt, du weißt,
ja,
wie viele Punkte der Mann gemacht hat. Ich will dich nicht unter Druck setzen, ja. Aber du hast auch gesagt, das hast du im Vorgespräch nämlich gesagt, die Fragen, die hättest du auch easy beantwortet. Das ist so, ne?
Ja, also ich meine, ich hätte sie richtig beantwortet.
Aber nicht mit dem Ganzen.
Aber nicht so wie Sebi sie beantwortet hat. Aber ich habe mir schon gedacht, als ich die Folge mit Sebi gehört habe, also falls es hier irgendwie einen Telefonjoker oder so gibt, ich weiß, wen ich anrufen muss.
Ich glaube, den könnte man, egal ob Sporternährung ist oder egal zu welchem Thema, ist Sebi Kienle immer die beste Option für einen Telefonjoker. Wer die Folge nicht gehört hat, gerne Folge Nummer 1, gerne nochmal reinhören. Sehr viel Wissen wird da vermittelt in dieser Folge. So, das versuchen wir jetzt auch, würde ich sagen, lieber Fred, wir gehen es mal an, wir gehen an den Start.
Start.
So, wie ist es bei dir? Start? Bist du nervös vorm Start normalerweise?
Auf jeden Fall, nee. Also ich finde, Nervosität ist so das, was dazugehört. Also auch wenn man Profi ist, es wird nie weniger, auch von der Nervosität. Gerade so bei den ganz großen Rennen oder nicht mal bei den ganz großen Rennen, also auch bei den kleineren. Man hat ja immer so eine gewisse Erwartungshaltung an sich selber und ich finde, das ist so das, was einen so diese Nervosität gibt, aber Die wird dann auch wiederum beim Start in Adrenalin umgewandelt, was einen dann nochmal so ein paar extra Prozent fürs Rennen gibt.
Bei uns ist der Start ganz easy. Ja, du musst einfach nur sagen, Behauptung wahr oder falsch. Wenn du richtig liegst, gibt es 2 Punkte. Liegst du falsch, gibt es überraschend keinen Punkt. Wir legen los mit Frage Nummer 1, Sports Nutrition Kohlenhydrate. Eine Triathlon-Mitteldistanz ist von der Streckenlänge genau die Hälfte einer Triathlon-Langdistanz. Das hättest du wahrscheinlich gewusst. Also sprich 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon laufen. Ich behaupte, man benötigt für eine Mitteldistanz nur die Hälfte der Kohlenhydratmengen pro Stunde, weil man ja auch nur die Hälfte der Strecke unterwegs ist. Ist diese Behauptung wahr oder ist sie falsch?
Die Behauptung ist natürlich falsch. Also man braucht pro Stunde genauso viel Kohlenhydrate. Beziehungsweise, um es anders zu beantworten, man hat noch mehr davon, wenn man die gleiche Kohlenhydratmenge pro Stunde nimmt, weil es natürlich auch nur die halbe Streckenlänge ist. Also man hat dann noch geringeres Kaloriendefizit oder Energiedefizit. Und um noch mehr Energie fürs Laufen oder für das Ende des Rennens. Macht keinen Unterschied, welche Streckenlänge oder wie die Dauer des Rennens ist. Ist immer, also ich nehme zum Beispiel 120 Gramm pro Stunde dann im Rennen und das würde ich auf der Langdistanz genauso machen.
Ja. Gut, kann ich nicht viel hinzufügen. Wir gucken mal, richtig oder falsch.
Boom! 2 Punkte.
Ja, auch sehr gut erklärt. Ja, das hat fast Sebi Kienle-Charakter, was hier passiert. Also es ist schon, du startest gut ins Rennen, würde ich mal sagen. Weil wir gerade über Sebi sprechen, wie sehr nervst dich eigentlich, wenn jemand zu dir sagt, oder wie sehr langweilst dich, wann fängst du eigentlich mit Erwachsenen-Triathlon an? Da ist ja Sebi auch so ein Kandidat, ne? Der einen immer wieder so ein bisschen pokt.
Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, Sebi ist dann eher auch so...
Aus Spaß natürlich, ja, nicht so wahnsinnig.
Ja, aber genau, eben, ja. Also der versteht es dann natürlich auch absolut und er weiß auch, warum ich noch keine Langdistanz mache. Ich meine, das wissen eigentlich schon auch die meisten. Ich erkläre es auch immer wieder, dass ich bin jetzt 26 Jahre alt und ich möchte meine Karriere auch mindestens so lange machen wie Sebi auch. Mhm. Da macht schon Sinn, sich mit dem Ganzen so ein bisschen noch mehr Zeit zu lassen. Und gerade wie sich der Triathlon-Sport jetzt einfach im Moment entwickelt, die Leistungsdichte wird immer höher. Und früher haben ja viele, die Langdistanz bzw. Mitteldistanz gemacht haben, oder ich sage mal so, früher waren es so, haben alle Langdistanz gemacht und Mitteldistanz waren immer so diese Vorbereitung oder Trainingsrennen. Ja, ja. Und jetzt ist es halt so, dass Mitteldistanz wirklich ein komplett fast schon eigener Sport wieder ist und dass jeder, der Mitteldistanz macht, fokussiert sich 100% auf diese Rennen. Und es wird natürlich halt mit wachsender Leistungsdichte auch immer extremer und jetzt funktioniert es, würde ich sagen, schon bald gar nicht mehr, dass man wirklich so zweigleisig fahren kann, dass man lang, während man Mitteldistanz macht, auch Langdistanz machen kann und umgekehrt. Und dementsprechend, wenn ich auf die Langdistanz gehe, dann will ich das auch wirklich 100% machen. Mhm. Und jetzt gerade, ich hatte eigentlich vor, dieses Jahr tatsächlich schon meine erste zu machen, bevor diese T100 Tour announced wurde über die 100 Kilometer.
Genau, weil jetzt machst du ja bald noch weniger.
Genau, ja, es ist ja quasi, also fast eine Mitteldistanz, also 2 Kilometer schwimmen, 80 Radfahren und 18 Kilometer laufen, also 100 Kilometer insgesamt. Das ist natürlich extrem, ja, was Neues im Sport, was super Cooles, bisschen so Formel 1 des Triathlons, was auch noch 20 Athleten, also 20 Männer, 20 Frauen, wird auf Eurosport übertragen und soll so den Sport so ein bisschen bewerben, sag ich mal, und noch größer machen. Mhm. Und da bin ich auch unglaublich stolz, dass ich da Teil davon sein kann und möchte das Ganze auf jeden Fall auch noch ausnutzen und dann mein Speed wirklich ans Limit, ans Maximum bringen, bevor ich das Ganze dann noch länger mache und dementsprechend dann auch ein bisschen langsamer.
Ja, was würdest du sagen? Also ich habe auch dann jetzt in Vorbereitung auf den Podcast so zum ersten Mal von dieser T100 gehört und habe dann mal auf der Website geschaut. Findet man überall diesen Hashtag Redefining Triathlon. Ja, was würdest du sagen, was ist das Revolutionäre an diesem Konzept?
Also das Revolutionäre ist, würde ich sagen, dass man einfach diese, also das Ganze gibt es schon auf der Kurzdistanz, so eine Weltmeisterschaftsserie, wo eben nicht nur ein Rennen die Weltmeisterschaft ist, sondern man hat halt eben mehrere Rennen und der Beste, der Konstanteste über diese Rennen ist am Ende der Weltmeister. Natürlich das Ganze mit so einem Punktesystem und das Ganze gibt es halt jetzt eben auch für eben nicht für diese 100 Kilometer Distanz und da ist halt eben das Neue, dass die Besten der Welt, also die 20 Besten der Welt, nicht
also
nur
20 besten Männer, 20 besten
genau,
Frauen, ja.
Nicht nur einmal im Jahr irgendwie bei der Weltmeisterschaft aufeinandertreffen, wie davor bei der Ironman 73 Weltmeisterschaft, sondern jetzt eben achtmal im Jahr sozusagen da gegeneinander starten. Und ja, dementsprechend hat man jedes Mal irgendwie eine neue Spannung. Es sind verschiedene Kurse, verschiedenes Klima. Natürlich sind Athleten auch immer wieder anders in Form. Also es gibt Leute, die fokussieren sich irgendwie dann auf andere Rennen und dann jedes Rennen ist dann immer irgendwie anders. Das macht das Ganze natürlich extrem spannend, aber am Ende gewinnt natürlich der am konstantesten über die ganze Saison ist. Was ich auch sagen würde, ist eine meiner Stärken, so die Konstanz. Und das Ganze ist natürlich dann auch mit super viel Preisgeld. Super,
was ja auch ein schöner Nebeneffekt ist.
Genau, also man muss da irgendwie die Besten auch irgendwie an die Startlinie locken.
Ja.
und natürlich auch mit super Übertragung. Wobei die jetzt nach dem ersten Rennen auch noch ein bisschen ausbaufähig ist. Aber ich glaube, gerade so die PTO, die das Ganze organisiert, die lernt da auch wirklich extrem schnell dazu. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch sehr groß werden.
Ja, ist eine spannende Geschichte. Sprechen wir natürlich gleich auch noch ein bisschen intensiver drüber. Aber wir müssen ja hier Quiz machen. Ne? Also Frage Nummer 2, Sport Nutrition Strategie Zucker. Im Spitzensport versucht man oft, mit kleinen Stellschrauben die Leistung zu unterstützen. Durch zuckerreiche Lebensmittel lassen sich vor dem Training gezielt Blutzuckerspitzen provozieren. Auch schon mal damit gearbeitet?
Ich habe mal eine Zeit lang mit diesem Glukosesensor habe ich mal ausprobiert. Wobei am Ende war das dann immer so, hat mir jetzt nicht in meinem Leben weitergeholfen. Es war jetzt irgendwie nichts, was ich nicht auch schon wusste. Aber trotzdem interessant, was so die einzelnen Lebensmitteln so mit dem Blutzuckerspiegel machen, ja.
Okay, ich merke schon, du kennst dich damit aus. das macht mir Hoffnung für die Antwort dieser Frage. Ich behaupte nämlich, starke Schwankungen im Blutzuckerspiegel sind für Ausdauersportler leistungsfördernd. Falsch oder richtig?
Das Ganze ist auch falsch. Also es heißt immer, man muss diesen Blutzuckerspiegel schon, also so konstant wie möglich halten. Und deswegen probiert man auch immer so zum Beispiel vor dem Training auch nicht unbedingt irgendwie nur so ein Stück Schokolade oder irgendwie Zucker zu sich zu nehmen, weil dann steigt der Blutzuckerspiegel natürlich schnell extrem an, aber fällt halt auch danach noch tiefer, weil halt eben der Körper dann so diesen, das ist halt so schnelllebiger Zucker und deswegen probiert man auch eben das Ganze immer mit Proteinen und Fetten zu verbinden, dass der Blutzuckerspiegel dann so ein bisschen langsamer ansteigt und dann auch eben konstanter ist und die Kurve flacher und man dann quasi noch länger was von dem Zucker hat.
Ich weiß gar nicht, ob Philipp Rauscher da noch viel dazufügen kann, aber wir versuchen es mal, wir hören rein.
Diese Aussage ist falsch. Ziel ist es natürlich, den Blutzuckerspiegel möglichst stabil zu halten. Während dem Training oder dem Wettkampf ist das in der Regel auch dann kein Problem, wenn größere Mengen Zucker über Sportgetränke oder Gels zugeführt werden. Durch den hohen Energieverbrauch sind auch die Muskelzellen sehr viel aufnahmefähiger als in Ruhe und verbrauchen diesen Zucker direkt. Allerdings ist es trotzdem sinnvoll, die Kohlenhydratzufuhr nicht auf einmal über größere Mengen zuzuführen, sondern in kleinen Portionen über eine Stunde verteilt aufzunehmen.
Boom! 2 Punkte.
Ja, also war richtig, Behauptung war falsch, aber ist trotzdem umstritten. Ne? Also es gibt unterschiedliche Meinungen, was das angeht, auf jeden Fall.
Ja, genau. Also ich meine, klar, wenn man dann, so wie Philipp das gerade erklärt hat, gerade so während der Belastung erklären möchte, genau, dann ist natürlich auch immer so, dass man auch im Rennen irgendwie am Anfang, also nach 10 Minuten, riecht so eine ganze Flasche Kohlenhydrate trinkt und dann so eine Stunde lang nichts mehr, sondern das Ganze halt eben wirklich verteilt, dass der Blutzuckerspiegel eben konstant oben ist. Genau, im Rennen ist man halt dann immer an den Zucker angewiesen bei einer intensiven Belastung, ja.
Gibt es irgendwas bei dir, was du vielleicht machst, was andere nicht machen? Also was so, jetzt muss gar nicht auf Ernährung bezogen sein, aber wovon du einfach 100% überzeugt bist, was vielleicht gar keinen Sinn in erster Linie macht?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Also
Musterathlet, machst alles richtig. Schulbuchmäßig.
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. aber ich glaube, also viele Athleten oder viele Profiathleten, ich glaube, unterschätzen immer so das Thema Ernährung immer in dem Sinne, wir haben auch davor kurz uns drüber, oder nee, mit Luke habe ich mich kurz davor unterhalten.
Kollege von Powerbahn.
Genau. dass man eben unterschätzendes Thema, wie viel man eigentlich essen muss, wenn man viel trainiert. Mhm. Also man schaut dann, viele schauen dann immer, dass man sich gesund ernährt. Aber wenn man dann irgendwie so viel trainiert, irgendwie 6.000, 7.000 Kalorien pro Tag verbrennt, da muss man auch schauen, dass man diese Kalorien überhaupt wieder reinbekommt. Mhm. Und da ist es dann, klar muss man schauen, dass man sich teilweise auch gesund ernährt. Also ich schaue auch schon nochmal, dass ich eine gute Base habe. Aber man sollte dann auf keinen Fall irgendwie sich limitieren. Mhm. Auch was so, man kann dann auch schon mal so irgendwie Snacks zu sich führen oder kaloriendichte Lebensmittel, um dann auch die Kalorien einfach wieder aufzufüllen, was fast noch wichtiger ist, als dann wirklich irgendwie nur, ich sag mal, Salat oder so zu essen, weil ich meine, so 6.000, 7.000 Kalorien irgendwie nur mit Reis, Hähnchen und Salat ist schwierig und vielleicht auch nicht unbedingt das Schönste.
Macht doch nicht so viel Spaß.
und ich glaube, das ist so eine Sache, die ich ja relativ gut kann, wofür ich relativ viel Verständnis habe. Kenne auch viele andere Profi-Triathleten, die das so machen, aber kenne auch viele Profi-Triathleten, die das eben das Ganze so ein bisschen unterschätzen und dementsprechend auch oft überlastet sind, sei es mit Verletzungen, Krankheiten oder generell Übertraining. Also muss man schon drauf achten, ja. Ja.
Okay, also da so alles relativ schulbuchmäßig, würde ich jetzt mal sagen, bei Fred Funk. Was du aber auf jeden Fall anders machst als viele andere Top-Athleten, du legst alles off. Ja, quasi. Also, und du bist, glaube ich, einer der Ersten, der damit angefangen hat. Also man findet quasi alle Trainingsdetails von dir, alle Daten findet man irgendwie. Jetzt, ich habe gesehen, bei Instagram hast du jetzt auch von Girona die Kosten, was quasi Autofahrt gekostet hat, Benzin, was weiß ich was gekostet hat, hast du alles offengelegt quasi. Warum machst du das?
Hat relativ früh angefangen so damit, dass ich, es gibt ja Strava, ich meine, das kennt ja jeder, die meisten.
Jeder, der irgendwie mal schon mal Sport gemacht hat, kennt das.
Und ja, ich glaube, wann war das, 2014 oder 2015, habe ich dann angefangen, irgendwie so alle meine Einheiten da so hochzuladen. Ich meine, es ist ja relativ einfach, man verbindet es dann mit seinen diversen Geräten und dann wird das immer automatisch hochgeladen und dann gibt es ja da so die bekannten Segmente, wo man dann so den King of the Mountain sich holen kann. Und das war am Anfang so mein Antrieb. Deswegen mache auch ein Grund, wieso ich Profisportler bin. Ich möchte mich da natürlich immer mit anderen vergleichen und dann natürlich der Beste sein. Und das Ganze dann kann ich dann auch ins Training übertragen. Mhm. Und hier, wenn ich irgendwie meine Intervalle fahre, fahre ich das bei dem Segment und da möchte ich da der Schnellste aller Zeiten sein, zumindest von allen, die auf Strava da hochgeladen haben. Und das hat sich dann irgendwie so weiterentwickelt und ja, je bekannter ich geworden bin als Profi-Triathlet, desto mehr Leute sind mir da auch gefolgt und fanden es extrem interessant, was ich da trainiere oder was ein Profi eigentlich trainieren muss. Und witzigerweise machen das sehr wenig Profi-Athleten, dass die so wirklich alles online stellen. Also viele stellen dann so teilweise irgendwie Einheiten online, aber das sagt dann immer sehr wenig aus, wenn man irgendwie nur so Einheiten komplett aus dem Kontext nimmt, die so online stellt. Und ja, oft sind es dann irgendwelche Hero-Sessions, brutal gute Einheit, aber dann weiß man gar nicht, okay, hat der Athlet jetzt irgendwie eine Woche davor wirklich auf diese Einheit getapert oder und dann wirklich da alles aus sich rausgeholt oder hat er die Woche davor irgendwie 30 Stunden trainiert und geht schon richtig vorermüdet in diese Einheit. Also gibt es natürlich viele Unterschiede und wenn man dann wirklich das komplette Training sieht, dann kriegt man erstmal so ein Verständnis dafür, was eigentlich dazugehört, irgendwie Profi-Triathlet zu sein. Und ich glaube auch so viele Fans oder Amateursportler unterschätzen es wahrscheinlich, was man da auch eigentlich dann alles macht. Und es gibt mir natürlich einfach auch wieder sehr viel zurück. Also es motiviert mich auch wirklich sehr, wenn dann mir Leute irgendwie schreiben, du inspirierst mich oder motivierst mich da jetzt mit Triathlon anzufangen und ich finde, das sind so die Momente, da hat sich dann schon gelohnt, den Sport überhaupt zu machen, beziehungsweise da dann alles zu teilen. Und deswegen mache ich das echt unglaublich gerne.
Ja, du hast gerade von dir als transparenten Athlet gesprochen. Ich habe bei der Vorstellung gesagt, gläserner Athlet. Gibt es eine Grenze, was du nicht posten würdest?
Ja, also ich sag mal, so sehr private Sachen natürlich. Also alles, was irgendwie mit dem Sport zu tun hat, poste ich wirklich sehr gerne, oder wie du auch schon angesprochen hast. Jetzt auch gerade so Thema Geld.
Gibt immer so, was ja auch ein wichtiger Punkt genau, ist, ne? weil viele, halt glaube ich, gar nicht wissen, was das überhaupt kostet.
Ist halt immer so eine Sache, gerade in Deutschland, so über Geld spricht man nicht und so. Aber es ist halt schon, ich glaube, viele wissen gar nicht, was Profisport eigentlich kostet, beziehungsweise auch wiederum, was wir eigentlich verdienen können mit dem Sport. Und ja, deswegen ist es auch noch so ein Thema, wo man auch wirklich die Leute nochmal mitnehmen kann, was auch noch wirklich fast keiner macht. Aber selbst da bin ich eigentlich offen, darüber zu reden. Ich meine, solange es mir und mein Umfeld nicht irgendwie schadet, bin ich da eigentlich offen, über alles zu reden.
Also wer alles über Triathlon wissen will, der folgt Fred Funk einfach auf Instagram, Strava, YouTube, wo auch immer. Ja, hört Podcasts, alles von Fred Funk. So, Start, 4 Punkte, bester Start, ja, besser kann man nicht starten. Wir müssen weitermachen, Halbzeit.
Halbzeit.
So, jetzt wird's wirklich, wer wird Millionär? Ja, es gibt eine Frage, 4 Antwortmöglichkeiten, wenn du richtig liegst, gibt's 4 Punkte. Wenn du falsch liegst, keinen Punkt. Du hast die Möglichkeit, einmal einen 50-50-Joker zu nehmen, dann bekommst du aber auch nur 2 Punkte. Gut?
Ja.
Verstanden?
Verstanden.
Sehr gut. Mit das Wichtigste beim Sport ist das Thema Hydrierung. Ja, stay hydrated, wissen wir alle. Sehr wichtig. So, warum sollte ein kohlenhydratreiches Sportgetränk am besten aus einer Kombination aus Glucose und Fructose bestehen? Weißt du es ohne Antwortmöglichkeiten?
Also es ist Glucose und Fructose, ja, ich würde immer sagen, es ist, wobei jetzt im Thema Hydrierung, also
okay, ich
Kohlenhydrataufnahme könnte ich jetzt auf jeden Fall beantworten, weil wenn man irgendwie 90 Grad ist, so bei 90 bis 120 Gramm pro Stunde aufnehmen will, Kohlenhydrate, dann braucht man so ein gewisses Glucose-zu-Fructose-Verhältnis, damit weil der Körper auch nur eben maximal irgendwie, ich glaube, 60 Gramm pro Stunde Glucose aufnehmen kann und der Rest muss dann eben von Fructose kommen. Aber gib mir mal die Antwortmöglichkeiten.
Ich gebe dir mal die Antwortmöglichkeiten. A, vielleicht ist das dein Favorit, damit es besser schmeckt. B, weil dadurch mehr Energie aufgenommen werden kann. C, weil dadurch mehr Flüssigkeit absorbiert werden kann. Oder D, eine Kombination sollte auf jeden Fall vermieden werden.
Okay, gut mit den Antwortmöglichkeiten. Finde ich gut. Aber so, ja, A auf jeden Fall auch.
A ist auch wichtig, ne?
Genau. Immer so, klar, Fructose, wie der Name sagt, ja. Schön fruchtigen Geschmack, ist auf jeden Fall wirklich sehr wichtig. Gerade wenn man irgendwie im Rennen da 3 bis 4 Stunden pro Stunde 120 Gramm da irgendwie aufnehmen muss, dann ist schon auch angenehmer, wenn es auch gut schmeckt.
Lieblingsgeschmack?
Also Zitrone finde ich schon gerade irgendwie so bei intensiven Einheiten sehr gut, weil es wirklich diesen erfrischenden Geschmack hat. Ja. Aber die richtige Antwort ist natürlich B, dann, dass man mehr Energie zuführen kann.
Sagst du einfach so, ne? Ja gut, wir hören rein. Philipp Rauscher ist wieder dran.
Richtig ist B, weil dadurch mehr Energie aufgenommen werden kann. Glucose und Fructose werden im Darm über unterschiedliche Transportmechanismen aufgenommen. Der Darm kann nur 60 Gramm Glucose pro Stunde aufnehmen. Wollen wir mehr Energie zuführen, müssen wir Glucose mit Fructose kombinieren. Werden Glucose und Fructose in einem Sportgetränk vereint, können so nicht nur mehr Kohlenhydrate pro Stunde unter Belastung aufgenommen werden, sondern die generelle Aufnahme der Kohlenhydrate wird beschleunigt, was sich positiv auf die Verträglichkeit auswirken kann.
4 Punkte.
Wenig überraschend war das richtig, was du uns alles erklärt hast. Ja, kann man nicht viel dazu hinzufügen. Thema Hydrierung. Wir haben vorhin über dieses Singapur-Rennen gesprochen. Du hast schon gesagt, du simulierst quasi schon Fieber zu haben. Also Thema Hydrierung wird da, glaube ich, ein extremes Thema, oder?
Ja, klar. Also gerade wenn wir das auch trainieren, muss ich auch gucken, wie viel Flüssigkeit verliere ich dann eigentlich bei gewisser Körpertemperatur so pro Stunde, dass ich auch weiß fürs Rennen, okay, wie viel muss ich eigentlich Flüssigkeit wieder zuführen. Und dann ist es natürlich bei Hitze, es ist halt eben auch so, wenn man dann Flüssigkeit oder nicht genügend Flüssigkeit zuführt, dann wird es auch wieder umso schwieriger, dass der Körper überhaupt die Kohlenhydrate aufnimmt. Mhm. Und ja, dementsprechend muss ich auch gucken, dass ich die Flüssigkeit wieder zuführe und dann auch, dass ich die Kohlenhydrate darauf anpasse, dass der Körper die auch wirklich aufnimmt und ich dann nicht irgendwie mit Magenprobleme ende, weil ich ja zu wenig Flüssigkeit im Körper habe.
Aber das wird schon eine Herausforderung, oder? Weil ich meine, so ein heißes Rennen hast du, glaube ich, noch nie gehabt.
Nee, noch nie, ja, tatsächlich. Auch so mit der Hitzevorbereitung bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das sich auswirkt, wie es funktioniert. Ist auf jeden Fall gut, da mal Erfahrung zu sammeln. Ich meine, so der Ironman Hawaii ist ja für ähnliches Wetter bekannt. Und schon gut, wenn man hier und da damit schon mal Erfahrung sammelt, wenn man da irgendwann hin will. Genau, aber ja.
Nehme ich, dass Fred Funk da mal hin möchte.
Auf jeden Fall, ja. Ich meine, es ist immer noch das größte Ding so im Triathlon-Sport. Und ja, aber die Bedingungen sind für alle gleich. Dementsprechend, bin ich mal gespannt.
Da müsste man dann aber auch die Langdistanz machen, oder? Auf Hawaii?
Ja, klar, auf Hawaii ist dann Langdistanz. Also das ist dann Thema für die Zukunft.
Das ist die Zukunft. Wir bleiben in der Gegenwart und machen weiter mit Frage Nummer 2. Es geht um Proteine und Aminosäuren. Ich gebe dir einen kleinen Kontext. Essentielle Aminosäuren sind, wie der Name schon sagt, essentiell. Aber die wenigsten Menschen wissen wirklich drüber Bescheid. Jetzt bin ich gespannt, ob du drüber Bescheid weißt. Wir machen jetzt so einen kleinen Test. Ja, wie in der Schule, Blätter raus. Aus wie vielen Aminosäuren sind denn Proteine aufgebaut? Ist noch gar nicht die Frage, aber vielleicht weißt du es ja trotzdem.
Ich glaube, es waren 20.
Fast 21.
21.
Aber ist nicht schlecht. Ja. Wie viele sind davon essentiell?
Es waren 7, glaube ich. Ja.
Genau, es ist immer eins mehr bei dir, es sind 8.
Ah, okay.
Das war gar nicht schlecht.
Zumindest so. Das Verhältnis.
Aber nee, das Verhältnis
dann,
ist super.
Dann richtig.
Fast alles richtig. So, was heißt essentiell? Ja, also müssen quasi mit der Nahrung zugeführt werden, da der Körper sie nicht selbst produzieren kann. Je mehr dieser essentiellen Aminosäuren in einem Lebensmittel enthalten sind, desto hochwertiger ist dieses Lebensmittel als Proteinquelle für unseren Körper. So, jetzt, da wir das wissen, zur eigentlichen Frage. Welche der folgenden Proteinquellen enthält die höchste Konzentration an essentiellen Aminosäuren?
Das wird interessant.
Ist das A. Erbsenprotein, B. Sojaprotein, C. Molkenprotein oder D. Kollagen?
Aber ich würde sagen, D, Kollagen.
Kollagen, sagst du?
So wie du mich anschaust, stimmt's nicht.
Nein, ich bin dafür bekannt, Menschen verunsichern zu wollen.
Ja, gib mir nochmal kurz alle Antwortmöglichkeiten.
Also wir haben Erbsenprotein, Sojaprotein, Molkenprotein oder Kollagen.
Warte mal, Molkenprotein, ist es übersetzt dann Whey-Protein?
Das ist jetzt die Frage, ne?
Das hat mich nämlich verwirrt. Weil so dieses deutsche Molkenprotein meistens nicht auf den Verpackungen steht. Okay, ich wechsle meine Antwort auf C, Molkenprotein.
Du sagst, ich möchte Menschen verunsichern. Möchte ich gar nicht. Ich möchte Menschen helfen. Vielleicht. Also wir hören mal rein bei Philipp Rauscher.
Die richtige Antwort ist C, Molkenprotein oder auch als Whey-Protein bezeichnet. Whey-Protein ist ein schnell und leicht verdauliches Protein mit einer sehr hohen Konzentration an essentiellen Aminosäuren. Das sind die Aminosäuren, auf die unser Körper angewiesen ist, die er jedoch nicht selbst herstellen kann. Je höher die Konzentration und der Anteil essentieller Aminosäuren, desto höher ist auch die Qualität dieses Proteins einzustufen. Aus diesem Grund heraus ist Whey-Protein eine exzellente Möglichkeit, um dem Körper unmittelbar nach dem Training schnell Bausteine zur Regeneration zur Verfügung zu stellen.
Boom! 4 Punkte.
Puh, gerade noch mal so. ne?
Ja, jetzt weiß ich auch Bescheid, dass Whey Molkenprotein ist als Deutscher.
Ja, ist immer gut, wenn man sowas dann auch mal weiß. Wie viel Whey-Shakes gibt es bei dir so nach dem Training?
Ja, ich habe eigentlich fast täglich eigentlich so ein Recovery-Shake. Also gerade oft, wenn ich irgendwie so zum Schwimmen irgendwie fahre und dann jetzt gerade im Winter muss ich zu Hause eben 20 Minuten mit dem Auto dahin fahren. Und dann dauert es dann eben auch so eine Zeit, bis ich danach auch wieder was ordentliches esse. Deswegen habe ich immer so direkt, wenn ich aus dem Wasser steige, erstmal so ein Shake, Recovery Shake mit Molkenprotein.
Mit Whey halt,
genau.
Ne? Ganz klar.
Dass ich dann schon mal was in mir drin habe und dann zu Hause gibt es dann immer noch erst was Ordentliches, ja.
Ja, so, wenn ich mal hier auf diesen Punktestand schaue, dann bist du ganz gut im Rennen, würde ich sagen. Ne? Also ist, glaube ich, Pole Position, jetzt wenn du vom Rad steigst, wenn wir beim Triathlon bleiben. Jetzt kommt das Laufen. Sagen die Leute immer noch, dass du nicht laufen kannst eigentlich, oder?
Ja, es ist halt immer, es scheint so, ich sage immer, eigentlich kann ich laufen.
Ja.
Also gerade wenn man so, man
deshalb habe ich gesagt, die Leute.
Genau, ne? Ja, man kann es ja, wenn man es auf Strava sieht oder irgendwie so meine Einheiten, sagen wir mal, analysiert und sich da ein bisschen auskennt.
Was man bei dir ja machen kann.
Genau, also Laufen an sich ist eigentlich nicht mein Problem, aber es ist tatsächlich einfach die Länge vom Rennen und dann Körperphysiologie etc. Das ist auch ein Grund, wieso ich noch keine Langdistanz mache, weil mein Körper oder meine Körperphysiologie einfach noch nicht bereit dafür ist. Mhm. Ich brauche da einfach irgendwie so die Zeit, dass ich mich an diese längeren Distanzen anpasse. Ich verbrauche einfach noch zu viel Energie beim Schwimmen und beim Radfahren. Mhm. Und die Energie fehlt mir halt eben noch oft oder hat mir in letzter Zeit noch oft beim Laufen gefehlt, weshalb es dann immer scheint, als ob ich nicht laufen kann. Aber es ist einfach eine Sache von Energiemanagement beziehungsweise Körperphysiologie. Wenn Schwimmen am Ende wäre, dann könnte ich nicht schwimmen. Und wenn Radfahren am Ende wäre, dann könnte ich nicht Radfahren. Aber es ist halt Laufen. Und aber wir arbeiten da hart dran und es wird auch von Jahr zu Jahr besser.
Okay, dann hoffen wir mal, dass du dich jetzt hier noch nicht zu sehr verausgabt hast bei uns bei den ersten zwei Runden. Denn jetzt gehen wir auf die Zielgerade.
Zielgerade.
Und jetzt musst du schätzen. Ja, schätzt du richtig, dann gibt's ganze 6 Punkte. Liegst du falsch, gibt's keinen Punkt. Wir haben keinen Joker. Ja, also jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Und wir fangen an mit Kohlenhydraten. Die Frage nach der optimalen Kohlenhydratzufuhr in den 1 bis 2 Tagen vor einem Ausdauerrennen ist von entscheidender Bedeutung für Sportler, die ihre Leistungsfähigkeit maximieren möchten. Ein fundiertes Verständnis darüber, wie viele Kohlenhydrate ein Sportler benötigt, um seine Glykogenspeicher aufzufüllen, ermöglicht es, die Ernährung entsprechend anzupassen und sich bestmöglich auf das bevorstehende Rennen vorzubereiten. Das weißt du alles, da bin ich mir sehr sicher. So, jetzt kommen wir zur Frage. Wie viele Kohlenhydrate sollten in den 1 bis 2 Tagen vor einem Ausdauerrennen in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht von einem Sportler konsumiert werden, um die Glykogenspeicher bestmöglich aufzufüllen?
Bei uns ja. Ausdauersportler gibt es immer das bekannte Carbo-Loading. Ich versuche da auch immer so viel wie möglich Kohlenhydrate da zu mir zu nehmen, in Form von Pasta oder Pizza.
Pasta à la Mama, habe ich mir gehört.
Ja, genau.
Magst du ganz gerne.
Ja, nee, das war eher sowas, dass meine Mutter mal mir so Pasta mitgebracht hat zu einem Rennen, als sie noch zu Hause quasi gekocht hat, einfach weil ich halt in einem Hotel war und dann mit Essen gehen und so, ist dann immer schwierig, ob man da irgendwie nur Pasta bekommt oder mit irgendeiner fettigen Soße, die man dann auch nicht unbedingt am Tag vom Rennen essen will.
Aber du hast dann auch in den Hotels quasi die Pasta von der Mama gegessen, oder?
Genau. Ja. Hat sie mir mitgebracht am Abend vom Rennen. Und dann hatte ich am nächsten Tag bis dato das mein jemals bestes Rennen, das ich jemals hatte. Mhm. Und dann hat sich da so, okay, dann muss ich jetzt so die Routine so weiterführen und meine Mutter muss mir jetzt vor jedem Rennen, wo es natürlich möglich ist, die Pasta machen.
Also muss nach Singapur, muss sie halt mit, genau. Ne? Da gibt's nichts.
Genau, das war jetzt halt so ein bisschen, so ein Ding, wo man einfach dran glaubt und
Man hat ja so seine Dinge. Seine Routinen und die müssen man dann auch weiterführen, ne?
Genau, aber ist natürlich nicht immer möglich und ich hatte jetzt auch schon auch gute Rennen, wo es dann irgendwie
ohne Pasta à la Mama.
Genau, ohne Pasta à la Mama, ja. Aber Ich glaube, willst du die Antwort in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht? Oder?
Völlig richtig.
Dann ist es, also der Körper kann ja auch nur eine bestimmte Anzahl an Kohlenhydrate aufnehmen. Und ich glaube, es waren so 300 bis 500, was ich mal gelesen habe. Und dementsprechend würde ich sagen, ich sage mal 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Moment, jetzt rechnen wir nochmal. Also wenn wir 5 Gramm pro Kilogramm, wie viel wiegst du?
75 Kilo.
So, was müsstest du dann zu dir nehmen?
Also 300 Gramm.
300 Gramm.
Oh nee, er ist 375.
375 Gramm. Also du sagst 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht?
Jetzt hilfst du mir wieder oder du verunsicherst mich diesmal?
Ah, schwierig, man weiß es nicht.
Also, okay, es geht, die Frage wäre darauf, war er 2 Tage vorbereitet?
Ich lasse 1 bis 2, also ich lese dir die Frage nochmal ganz kurz vor. Wie viele Kohlenhydrate sollten in den 1 bis 2 Tagen vor einem Ausdauerrennen in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht von einem Sportler konsumiert werden, um die Glykogenspeicher bestmöglich aufzufüllen?
Ich glaube, so das, meine Antwort war jetzt eher darauf abgezielt, wie viel der Körper dann quasi am Ende haben sollte, aber man verbraucht ja auch wiederum in den 1 bis 2 Tagen vorher die, das heißt mit Grundumsatz oder Aktivierungseinheiten, deswegen verdoppel ich das Ganze jetzt einfach mal und sage 10 Gramm pro Kilogramm
Körpergewicht. Einfach so, sagst du jetzt, einfach so.
Ich bleibe jetzt mal bei 10, weil ja, ich glaube, viel mehr macht dann, glaube ich, auch keinen Sinn mehr und es ist eigentlich schon auch relativ viel.
Okay, dann bleiben wir bei 10. Gucken wir mal.
6 Punkte.
Ja, wenn Sebi diese Folge hört, wird er sagen, der weiß ja gar nichts.
Ja.
Ne? Dem muss man ja immer helfen. Es ist tatsächlich 10 bis 12 Gramm.
Okay, ja.
Sind tatsächlich, das ist die wissenschaftliche Empfehlung, quasi die letzten 1 bis 2 Tage vor dem Wettkampf.
Also so meine Antwort war dann quasi nur aufs Abendessen vom Rennen abgezielt.
Richtig, genau, auf die Pasta à la Mama war das abgezielt. Ich habe auch irgendwo mal gehört, du hast so einen Trick, und zwar flüssige Kohlenhydrate. So den Tag vorm Rennen irgendwie, haust du den ganzen Tag irgendwie rein.
Ja, es ist eigentlich eine ganz gute Variante. Also ich meine, man kann dann halt auch irgendwie nicht den ganzen Tag Pasta essen. Mhm. Hat man selbst am Tag vorm Rennen dann schon irgendwie genug davon. Beziehungsweise man ist dann auch oft, man hat dann auch ein paar Verpflichtungen, so wie, das heißt Briefing, Check-in oder noch irgendwelche, ja, Media-Termine. Und ja, das ist eigentlich ganz praktisch, dann irgendwie so eine, ja, Flasche Kohlenhydrate immer mit sich rumzuführen, dass man da auch irgendwie konstant, ja, den Blutzuckerspiegel oben hält am Tag vom Rennen. Und ja, ein ganz guter Trick, da schon mal da irgendwie Carbo zu loaden, sei es mit ISO oder auch irgendwie einfach Apfelsaft oder sowas.
Ja. Der gute alte Apfelsaft, der hilft auch manchmal dann da auch weiter. So, grande Finale, ja. Bin gespannt. Letzte Frage. Wer bei der Folge mit Joey Kelly, das war übrigens die zweite, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, gut aufgepasst hat. Hier haben wir den durchschnittlichen Kalorienverbrauch bei einer Triathlon-Langdistanz in Pizzen schätzen lassen. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob du das auch bei deiner Streckendistanz, also der Mitteldistanz, hinbekommst. So, aber es geht nicht um Pizzen, sondern ich möchte wissen, wie viele Tafeln Milka Alpenmilchschokolade könnte man essen, um die Kalorien zuzuführen, die ein Triathlet, eine Triathletin im Durchschnitt bei einer typischen Mitteldistanz verbrennt?
Okay, da gibt es jetzt erstmal mehrere Faktoren.
Ja, eben.
Also was heißt durchschnittliche Mitteldistanz? Also das Ganze geht ja von 3,5 bis, 6-7 Stunden bei den Amateuren.
Durchschnittlicher Kalorienverbrauch.
Ja.
Also quasi vom Profi bis, also ne?
Dann nehmen wir mal die Mitte und sagen 4,5 bis 5 Stunden. Also eine Tafel Milka-Schokolade, ist leicht zu rechnen, 500 Kalorien. Und pro Stunde bei intensiver Belastung verbraucht man circa auch so im Durchschnitt 1000 Kalorien. Das heißt, es sind 2 Tafeln pro Stunde. Sagen wir mal 5 Stunden wären es 10 Tafeln. Sagen wir mal 9 bis 10 Tafeln Wenn, oder das muss ich eine Zahl sagen?
Nee, wir haben einen Schätzrahmen. Ich bin ja okay. Wirklich nett, ne? Also wie du jetzt schon gemerkt hast.
Ja. Genau, also dann nehmen wir mal so 4,5 bis 5 Stunden als Durchschnitt für eine Mitteldistanz und sagen 9 bis 10 Tafeln. Also genau, habe ich auch schon meinen Rechenweg erklärt.
Also in der Schule habe ich oft für Rechenwege so DF stand da, Denkfehler. Ja? Aber du bist dir sicher, dass dieser Rechenweg schon Sinn macht? So wie du es dir jetzt hergeleitet hast.
Ja, also ich meine, ich weiß, dass ich sogar über 1000 Kalorien pro Stunde da bei intensiver Belastung verbrauche. Aber wir reden ja jetzt hier vom Durchschnitt. Und Profis können da natürlich dann auch durch das viele Training auch noch mehr aus sich rausholen. Das heißt, manche verbrauchen vielleicht ein bisschen weniger, aber ich glaube, 1000 Kalorien ist ein ganz guter Durchschnitt. 500 Kalorien, eine Tafel Milka-Schokolade, glaube ich.
Also was war 9? 9 Tafeln, sagst du so ungefähr?
Ja, genau, sowas. 9 bis 10, ja.
Nehme ich. Bin gespannt, ob das richtig ist.
Boom! 6 Punkte.
Du hast sogar genau wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Richtig sind 8 bis 10. Ja? Je nach Intensität und körperlichen Faktoren des Athleten oder der Athletin. Und auch der Rechenweg tatsächlich beachtlich. Also es war die Herleitung sehr, sehr gut. Ja? Du hast gesagt, 500 Kilokalorien sind da drin. 539 sind es, um genau zu sein, pro 100 Gramm. Also wirklich, bin wirklich stolz auf dich, muss ich sagen. Jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Was gibt es bei Fred Funk nach dem Rennen?
Oh, nach dem Rennen?
Alpenmilchschokolade wahrscheinlich nicht.
Also direkt nach dem Rennen hat man immer erstmal gar keinen Hunger.
Ja.
Aber ich probiere natürlich trotzdem irgendwie Recovery Shake oder irgendwelche flüssigen Kohlenhydrate aufzunehmen. Irgendwie im Zielbereich meistens irgendwie Cola oder so ein alkoholfreies Weizen oder sowas. Trinke ich da gerne danach ein Ziel, um auch wieder direkt zu hydrieren. Aber dann später, wenn ich dann wieder Hunger bekomme, dann würde ich sehr gerne so einen richtig guten Burger mit Pommes. Ganz
also
klassisch.
Burger und Pommes ist das Go-To-Essen nach Fred Funk Triathlon. Cool. Wir müssen, glaube ich, ich weiß gar nicht, müssen wir rechnen? Naja gut, wir gehen mal ins Cooldown und schauen mal, was draus geworden ist.
Cooldown.
So, Sebi Kienle wird stolz auf dich sein, ja, denn es ist tatsächlich so und das habt ihr Triathleten irgendwie alle so gemein. Ihr wisst wirklich Bescheid über das, was ihr so tut. 24 von 24 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. You win.
Danke, wobei im Vergleich würde ich sagen, geht der Punkt noch an Sebi, der hat das Ganze noch extremer ausgeführt und du hast mir zweimal so ein bisschen, geholfen, aber ja, ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen.
Ja, wir haben ja vorher auch kurz ein bisschen drüber gesprochen und ich hätte eigentlich gedacht, dass du bei der letzten Frage am meisten strugglest mit der Milka-Schokolade, aber du wusstest eben, wie viele Kalorien da drin stecken. Ne? Das war, glaube ich, so dein Vorteil. Ja.
Ja, dann doch schon einige Milka-Schokoladentafeln in meinem Leben gegessen, ja. Und auch mal hinten drauf geguckt.
Genau, und es hat dir jetzt geholfen. Also, 24 Punkte, herzlichen Glückwunsch. Das freut natürlich auch unsere ZuhörerInnen, denn es gibt einen Powerbar-Gutschein, ja, über 24%. Und natürlich freuen wir uns auch, denn das geht in den Spendentopf und am Ende wird für einen guten Zweck dann nochmal ein schönes Sümmchen gespendet. So. Zum Ende würde ich gerne mit dir nochmal in die Kristallkugel schauen. Was soll am Ende von 2024 bei Fred Funk auf der Habenseite stehen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, wo ich normalerweise in den letzten Jahren immer direkt eine Antwort drauf hätte geben können. Aber dieses Jahr ist das Ganze irgendwie so ein bisschen anders, sage ich mal, eben mit dieser neuen Serie. Ich weiß auch immer noch nicht, worauf ich mich da eigentlich einlasse. Also ich habe schon ein paar dieser Rennen gemacht, PTO. Also es gab ja schon so einzelne, auch die besten der Welt am Start waren, aber es war halt immer ein bisschen anders, waren immer so einzelne Rennen und jetzt ist halt eben diese ganze Serie. Ein Rennen gab es ja schon, das ich noch ausgelassen habe. Also wir können
Miami?
Genau, wir hatten, also es sind ja 8 Rennen und wir können davon 2 dürfen wir theoretisch weglassen. Wobei ich mache jetzt die restlichen 7 Rennen, werde ich alle am Start sein, aber Miami, genau, es war Anfang März, es war mir noch so ein Tick zu früh. Es wird eine lange Saison bis Ende November und ja, dementsprechend möchte ich auch konstant gut über die Saison sein, was ja dann auch wiederum für die Serie ein Vorteil ist und da habe ich einfach nochmal diesen Monat extra Vorbereitung gebraucht und ja, um mal erstmal ohne irgendwie eine Platzierung oder sowas zu sagen zu können, ist mein Ziel da wirklich konstant gut über die Saison zu kommen und meine Leistung abrufen zu können. Ich weiß, dass ich ja, extrem gut drauf bin, jetzt schon. Ich weiß auch, dass das im Verlauf der Saison noch besser wird mit den Rennen. Ich brauche einfach meistens immer noch so ein, zwei Rennen, dass dann auch wirklich so eine richtige Race-Shape da aus der Fitness entsteht. Weshalb dann oft auch bei mir so das erste Rennen meist gar nicht so gut ist. So meine Erwartungen sind jetzt nicht allzu hoch für das erste Rennen in Singapur, aber trotzdem möchte ich natürlich an dem Tag das Beste aus mir rausholen. Aber um, ja, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, auch irgendwie was Handfestes da sagen zu können. Mein erstes primäres Ziel ist, Top 10 in dieser Serie zu erreichen, weil die Top 10 sich auch automatisch wieder für das nächste Jahr qualifiziert. Und ja, ich glaube, dafür muss man schon die ein oder andere Top-5-Platzierung in den einzelnen Rennen erreichen, beziehungsweise auch mal aufs Podium. Und ja, das ist so mein Ziel. Ich habe 7 Chancen, mal mindestens bei einem Rennen aufs Podium zu kommen. Und bei mehreren Rennen zumindest vorne mitspielen und den Rennen so meinen Stempel aufzudrücken.
Aber Fokus dieses Jahr absolut auf dieser T100 Series?
Genau, ja. Also ich mache wirklich, abgesehen davon mache ich noch ein extra Rennen, der Championship Challenge Samorin im Mai, weil sonst halt im Mai sonst kein Rennen ist und ich da eben nicht wieder eine lange Rennpause machen will. Also wenn es jetzt dann losgeht ab Singapur, dann auch richtig. Genau, aber sonst wirklich nur Fokus auf dieser Serie.
Also immer noch kein Challenge Rot, ja? Du hast immer noch die Chance, ja, die Familienehre zu retten, weil Mama Heike wurde nur Zweite, ja? Also könntest immer noch der erste Funk sein, der dieses Ding gewinnt.
Ja, genau.
Also ist immer noch möglich, ne? Ist das irgendwann ein Traum, das nochmal zu machen?
Challenge Rot auf jeden Fall. Also ich meine, gerade so als Deutscher, das ist so, ja, das Langdistanzrennen und auch so, ich meine, das sind jedes Jahr irgendwie 200.000 bis 300.000 Zuschauer und jeder Profi oder jeder Amateur, der das Rennen macht, der ist danach absolut begeistert. Und meine Verlobte hat schon gemacht. Und da war ich auch als Support dabei. Und ja, es war, allein das war schon ein sehr emotionaler Tag. Und da dann selber mal an der Startlinie zu stehen, ist natürlich ein großer Traum.
Ja, du hast vorhin gesagt, jetzt du bist 26, ne? Du bist noch nicht so weit für Langdistanzen, ne? Du musst dich da noch so ein bisschen rantasten. Was glaubst du, wann ist man so weit? Also hast du so ein, du wirkst sehr aufgeräumt und sehr zielorientiert. Hast du so einen Horizont, wann das denn so weit sein könnte?
Also ich glaube, Sebi hat es tatsächlich mal gesagt, man ist nie bereit für eine Langdistanz.
Weise Worte, glaube ich.
Ja. Ich glaube, das ist einfach so ein Ding, da muss man irgendwann einfach mal, ja, sich anmelden und dann das hinter sich bringen oder führt kein Weg drum rum. Ich genieße es einfach noch zu sehr gerade, die Mitteldistanz und diese T100-Serie und da auch, dass es jetzt irgendwas so Neues, genau, möchte ich das Ganze auch erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Aber trotzdem ist die Langdistanz immer in meinem Hinterkopf und früher oder später wird es auf jeden Fall hingehen, aber ich kann da jetzt nicht, kommt da auch drauf an, wie ich dann auf der Mitteldistanz mich weiterentwickle, wie ich da performe, wenn es da irgendwie gar nicht mehr laufen sollte und ich dann wiederum neue Ansprüche, neue Ziele brauche, dann kann es auch ganz schnell gehen, vielleicht schon Ende des Jahres irgendwie Langdistanz, wobei will niemanden da jetzt Hoffnungen machen.
Ich glaube, in Rot reiben sich schon so ein bisschen die Hände.
Also kann ich kein konkretes Datum, konkretes Jahr sagen, aber 100% wird's dort früher oder später hingehen.
Okay, dann wünschen wir dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg für Singapur. Geht ja bald los. 14. April ist es soweit. Mach uns keine Schande, ja? Also wenn du genauso performst wie hier, dann machen wir uns keine Sorgen. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Fred. Das war's für heute mit Powerbrains. Ich hatte sehr viel Spaß. Fred hatte, glaube ich, auch ein bisschen Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Volle Punktzahl erreicht. Falls euch auch gefallen hat, aber ihr trotzdem mal irgendwie Ideen habt für Quizfragen rund um das Thema Sporternährung, oder Feedback, nette Worte, konstruktive Kritik, wenn ihr uns das zukommen lassen wollt, dann schreibt uns gerne oder kommentiert auf Instagram. Den Link dazu, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch Powerbrains gefällt, dann freuen wir uns, also Fred bestimmt auch, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet und abonniert. Ich sag tschüss, bis zur nächsten Folge von Powerbrains.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.